herzlich willkommen zum Podcast von Mobility Allstars, dem Netzwerk für eine smarte und lebenswerte Mobilität. In unserem Podcast erfährst du, was Mobilitätsgestalterinnen und Gestalter gerade bewegt.
Ja, hallo, herzlich willkommen zum Podcast der Mobility Allstars. Mein Name ist Tobias Pusch, ich bin der Produzent und der eine Host dieses Podcasts und der andere Host, das ist der
Stefan Tschirschwitz. Guten Morgen, Tobias.
Ja, moin, Stefan. Ja, Stefan, du hast uns wieder einen Gast eingeladen und es ist mal wieder ein spannender Gast. Worum geht es heute und wen haben wir uns eingeladen?
Heute haben wir Katja Diehl an Bord. Katja, guten Morgen. Moin, moin nach Hamburg, oder?
Ja, genau. Oh, das war schon Gelaber für Hamburg. Moin reicht.
Okay, moin, Katja. Ja.
Du darfst dich jetzt als erstes mal selber vorstellen, Katja. Das machen nicht wir.
Genau.
Übrigens, ich muss dieses Bild einmal, muss ich es aussprechen, die alten weißhaarigen Männer flankieren dich einmal von links und rechts. Und nein, wir erzählen nicht, wer du bist, sondern du darfst es selber machen. In 60 Sekunden allerdings, genau. In unserem Fall.
Ich habe die Stoppuhr hier am Start. Und Zeit, okay. Siehst du gleich, Katja. Also, du kannst jetzt gerne loslegen. Hoppla.
Ja, das ist immer, ehrlich gesagt, auch für mich immer die größte Herausforderung, eben mal kurz zu sagen, was ich alles mache. Also, rückblickend habe ich mal Journalistin gelernt, habe Medienwissenschaften, Soziologie und Literatur studiert. Dann bin ich auf die andere Seite vom Schreibtisch in die PR gewechselt, als erstes bei der Deutschen Bundesstiftung Umwelt. Das ist eine, wie der Name schon sagt, Stiftung, die sich mit Umweltprojekten aller Art, also Biotechnologie, Umweltbildung, auch ein Thema war halt die Ex-DDR, zu begrünen sozusagen. Da war ja auch viel Problematik. Da habe ich wirklich richtig, richtig Deep Dive gemacht in Nachhaltigkeitsthemen. Dann wurde ich abgeworben von Hellmann Worldwide Logistics. Das ist sowas wie DHL, damals noch in Familienhand. Habe halt wirklich die Logistik auch von innen kennenlernen dürfen. Habe dann sehr lange bei den Stadtwerken Osnabrück gearbeitet. Habe da auch ebenso eine hohe Wertschätzung für die Menschen, die Busse und Bahnen fahren. Weil Nordwestbahn war damals auch Thema. Carsharing war Thema. Die Stadt Osnabrück nach vorne zu bringen. Naja, dann bin ich ausgestiegen und versuche das jetzt von außen. Weil da lässt sich natürlich viel freier agieren, als wenn man für einen Konzern spricht. Und das ist etwas, wo ich selber nicht geahnt habe, wie viel Gegenwehr gegen so eine Solo-Selbstständige aus Eimsbüttel erfolgen kann. Ich habe eine hohe Expertise, werde aber gerne auch als Aktivistin geframed manchmal. Habe jetzt mittlerweile 2 Bücher rausgebracht zum Thema und witzigerweise ist da auch PTV Group enthalten. Also auch schöner Gruß an dieser Stelle. Habe da im zweiten Buch 105 Expertinnen befragt, warum geht's nicht? Was ist los? Wo hakt's? Warum sind da so viele Stellschrauben, die wir doch haben, rostig?
Ah, du hast ja schon, Stefan. Frechheit.
Ich hab's, das ist doch erst gestern erschienen.
Moment.
Ja, ich habe ein
damit wäre ich fertig.
Okay, danke.
Genau, sorry.
Wenn Stefan und ich müssen uns mal kurz hier austauschen, ja.
Ja, ich habe das Buch schon im Vorfeld bekommen. Allerdings ist es jetzt direkt in meinen Pfingsturlaub gefallen. Also ich konnte es leider noch nicht vollends durchlesen. Aber ich habe es schon und natürlich habe ich hinsichtlich unseres Gesprächs schon
mal. Genau, für alle, die uns nur hören, das Buch heißt Autokratie. Sag nochmal den Untertitel, Stefan. Rein in,
raus aus der Autokratie, rein in die Mobilität von morgen.
Genau, erschienen im
S. Fischer Verlag.
Für wie viel? Was kostet das?
20, glaube ich.
Okay. Ja, wunderbar.
Bevor wir auf dein Buch zum Beispiel eingehen, musst du noch eine Frage beantworten. Und zwar, es geht um Mobilitätswende in unserem Podcast und wir fragen unsere Gäste immer, welche 3 Assoziationen fallen dir denn bei diesem Begriff ein?
Ja, das ist für mich nicht die Frage, wie wollen wir in Zukunft fahren, sondern wie wollen wir in Zukunft leben. Also Mobilitätswende, das habe ich auch durch meine Arbeit kennengelernt. Also für mich ist es ganz normal, dass in Mobilitätswende unglaublich viele andere Themen und ganz wenig Technik eigentlich steckt, weil wir im Moment ja ein ungerechtes Verkehrssystem haben. Und da sind es lebenswerte Räume für mich. Es sind vor allen Dingen auch eine Art von Gleichberechtigung endlich herzustellen. Warum ist ein Mensch im Auto immer wichtiger als ein Mensch, der zu Fuß geht oder mit dem Rad unterwegs ist? Da ist einfach eine Hierarchie, also eine Autokratie auf der Straße. Das will ich nicht mehr. Und dann vor allen Dingen den Fokus auf die Schwachen zu legen, also Kinder, ältere Menschen, Behinderte. Das haben andere Städte, Helsinki, Oslo, sind da ja so großartige Vorbilder mit Vision Zero, also dem echten Ziel, keine Verkehrstoten mehr zu akzeptieren. Und da veränderst du eine Stadt ungemein, wenn du so einen Fokus hast. Und das wären die drei Assoziationen von mir.
Super, die parken wir mal für einen kurzen Moment. Da kommen wir aber auf jeden Fall im Gesprächsverlauf nochmal zurück. Jetzt wollen wir aber erstmal mit deinem Buch beginnen.
Genau, vor allem.
Was willst du übernehmen?
Genau, also was mich interessieren würde, man kennt ja dein erstes Buch Autokorrektur ziemlich gut, das medial ja wirklich auch sehr stark gespielt worden. Jetzt hast du ja das neue Buch rausgebracht. Wie verhalten die sich beide zueinander? Also du hast ja wahrscheinlich nicht dasselbe nochmal geschrieben, nur mit einem Titel, sondern du hast jetzt ja eine ganz andere Seite beleuchtet.
Ja, ich habe gerade einer Freundin, weil gerade so ein bisschen die SMS, das, während wir sprechen, ist es ja gestern rausgekommen. Und mir war vorher 14 Tage einfach kontinuierlich schlecht. Weil ich halt wirklich, da sind echte Heroes von mir drin im neuen Buch, ne? Und ich denke so, Imposter-Syndrom, hallo, kick nicht so hart. Oh, die haben mir alle ihre Zeit geschenkt. Was ist, wenn keiner sich für dieses Buch interessiert? Weil es geht ja nicht um mich. Ich will ja jetzt nicht, irgendwie viele Bücher verkaufen, verdient man eh nicht viel Geld mit. Sondern ich will, dass die Ideen dieser Menschen in die Köpfe kommen. Und das erste Buch habe ich geschrieben, um eine Empathie-Einladung auszusprechen an diejenigen, die sagen, ich will aber Auto fahren, mir passt das hier ganz gut. Was will die denn da jetzt verändern? Zu sagen, hey, aus dem Autosystem sind so viele Leute ausgeschlossen, beginnt bei allen unter 18, die noch nicht alleine Auto fahren können. 13 Millionen Erwachsene haben keinen Führerschein. Das sind schon mal 26 Millionen Menschen, die nicht selbstbestimmt Auto fahren können. Das ist ja nur der Nukleus. Und da habe ich Interviews geführt mit Menschen, die teilweise gegen ihren Willen im Auto sitzen, weil sie keine Alternative haben, weil sie sich an Bahnhöfen wie auch in Hamburg nicht sicher fühlen. Wir sind ja leider gefährlichste Bahnhof Deutschlands. Und was sie gemacht haben, ist jetzt, dass 4 Menschen statt 2 Streife gehen, anstatt irgendeinen Ort zu schaffen, wo man sich sicher mal hinsetzen kann, WLAN hat und einen Wasserspender. Barrierefreiheit ist Thema. Wenn du als Mensch im Rollstuhl mit dem ICE fahren willst, musst du dich anmelden einen
Oder
Tag vorher.
Oder Kinderwagen, auch ein heißes Thema mit Barrierefreiheit.
Also alles eigentlich. Das merkst du ja auch. Ich bin ja immer mit einem großen Rucksack und meinem Faltrad unterwegs und manchmal komme ich schon wie so ein gestrandeter Wal in die Regiobahn nicht rein, weil das 3 hohe Treppen hat. Also Barrierefreiheit hat eben ganz viele Facetten. Und ja, Bezahlbarkeit. Also als das 9-Euro-Ticket existierte, da waren Menschen in Bussen und Bahnen, die überhaupt mobilisiert worden sind. Jetzt kostet es 49 Euro. Im Bürgergeld hast du 41 Euro für Mobilität im Monat. Wie kann das sein? So, und das war das erste Buch. Einfach Empathie. Hey, es ist okay, wenn du gerne Auto fährst, aber kümmere dich doch trotzdem mit den Privilegien, die du hast und der Stimme, die du nutzen kannst, um die, die nicht mobil sind, weil wir eben nur Auto denken.
Und genau, Bewusstsein schaffen für diese permanente Privilegierung des Autos, ne?
Das ist ja, es ist natürlich immer wieder hart, ne? Also wir drei, wie wir hier sitzen, sind wir die zwei privilegierten Gruppen, ne? Mittelalte, weiße Menschen. Und das ist halt was sehr schwer fällt natürlich. Alle wollen so gute Menschen sein, aber wenn du ihnen sagst, das Recht auf dem Parkplatz vor der Haustür ist ein Privileg, dann verstehen die das manchmal auch gar nicht, weil es schon so lange so üblich ist. Es war ja 1960er Jahre, da hat ein Kaufmann 9 Jahre vor Gericht gekämpft, dieses Auto in den öffentlichen Raum stellen zu dürfen. Das war vorher nicht möglich, da brauchtest du einen Stellplatz, so wie in Singapur ja auch immer noch nötig. Und das sind halt alles Dinge, haben sich Automenschen so gewöhnt. Und das Freiheitsframing, ich möchte auch frei sein auf dem Fahrrad, ich möchte auch sicher sein, ne? Artikel, Grundgesetz. Ne? Und das zweite Buch habe ich geschrieben, weil ich letzten Februar 2023 war ich bei Anne Will und danach hatte ich, so hoffe ich es, den schlimmsten Shitstorm meiner Arbeit bisher mit täglich mehreren Morddrohungen. Und wer die Sendung gesehen hat, die findet ihr noch auf meinem PeerTube-Kanal. Wir waren bei Mobilitätswende und innerhalb von 5 Minuten bei E-Fuels und Dienstwagenprivileg. Und ich habe da gesessen und habe gedacht, wollt ihr mich verarschen? Also was passiert hier gerade? Wir wollten uns doch über Möglichkeiten unterhalten. Und da hat der FDP-Herr, der CDU-Herr und Anne Will mich immer angesprochen, sie hassen ja Autos. Und ich musste immer sagen, nein, das stimmt nicht. Ja, sie wollen ja alle Autos in Deutschland wegnehmen. Ich meine, nein, das stimmt nicht. Also ich habe die ganze Zeit ein Framing aufgefropft bekommen, das kannst du ja auch gar nicht auflösen. Das steckt in den Gehirn dann
ja
auch
fest. Das war ja auch deine Rolle in dieser Talkshow wahrscheinlich. Ne? Man wollte ja eine Autohasserin da sitzen haben, nehme ich mal stark an. Aber ich finde es ja fast, also muss ich sagen, fast untertrieben, das Shitstorm zu nennen. Das ist ja fast schon mehr. Das ist ja eher Hetze. Und also Shitstorm ist, finde ich, immer, da klingt immer noch so mit, man hat es selbst verschuldet, man hat missgebaut und dann wird es benannt. Aber das ist ja, finde ich, was anderes, weil das ja frei von jedem Auslöser ist. Aber da wollen wir auch gleich auch nochmal ausführlicher drüber sprechen. Also was da für krasse Reaktionen einfach auch immer wieder.
Ja, das Witzige kommt. War tatsächlich, ich habe da im Rückblick, und das war nicht nur cool, ich habe im Rückblick gemerkt, oh, ich habe keine Sekunde darüber nachgedacht, aufzuhören. Was heißt denn das jetzt? Ich habe den Point of No Return verpasst. Also ich muss jetzt wirklich es ist eine Mission geworden. Ich habe mir das nicht, also um Gottes Willen, wenn ich gewusst hätte, ich bin jetzt im 7. Jahr der Selbstständigkeit, wenn ich gewusst hätte, der Weg, den ich einschlage, führt zu dem, was ich jetzt gerade so erlebe, mehrere tausend Euro zu investieren in meinen Selbstschutz jeden Monat, ich hätte es nicht gemacht. Also wer macht denn sowas bewusst, ne? Aber es war so der Frosch im Wasserglas, ne? Das wird immer heißer und er merkt es nicht. Und das war für mich eine krasse Erkenntnis. Also da habe ich wirklich auch hart arbeiten müssen, so das zu akzeptieren, dass das jetzt so ist, dass ich nicht mehr zurück in so einen, ich sage jetzt mal ganz böse, bequemen Konzernjob mit tollem Gehalt kann, sondern dass ich diese Ungerechtigkeit so sehr nicht ertrage, dass ich das machen will. Aber ich hatte natürlich schlaflose Nächte, ich hoffe, es geht euch genauso wie mir. Ich habe noch niemanden den Tod gewünscht. Also was zur Hölle ist da los? Das war das, wo ich so richtig staunend daneben stand. Und dann kann ich nämlich eine geile Geschichte erzählen, die ich beim ersten Buch nicht so erzählen konnte. Ich habe nachts um 3:30 das Licht wieder angemacht, weil mir, jetzt kriege ich wieder Gänsehaut, wenn ich drüber rede, weil in mir so eine krasse Sehnsucht entstanden ist aufgrund der Formel Mobilität für eine liebenswerte Welt. Also das erste war ja lebenswerte Welt. Dann hatte ich liebenswerte Welt so und dachte, oh wow, wenn ich darüber schreibe, was ich eben ja auch schon gepitcht habe, ne, dass es gar nicht um Mobilität geht, sondern um ein gutes Leben für alle. Wie wäre das? Welche Expertinnen bräuchte ich, um eine Analyse zu fahren? Warum geht's nicht aus diesem fossilen Hamsterrad raus? Ich meine, ihr erlebt ja was gerade auch wieder mit dem Verbrenner aus. Also ich staune nur noch.
Du meinst die CDU-Umfragen wahrscheinlich, ne?
Ja, vor allen Dingen, seit wann machen wir Politik mit Umfragen?
Das sind so viele Dimensionen grausam, diese Umfragen. Ja, das kann man kaum, also da reicht die Zeit ja gar nicht aus, um das alles durchzudeklinieren.
Und dann ist der erste Part vom Buch natürlich ein bisschen schwergängig, weil da geht's auch um Dinge wie Petromaskulinität. Da hat eine Amerikanerin schon 2018, sorry Christian Stöcker, du warst nicht der Erste, der die Idee hatte, darüber zu forschen. Er hatte das Buch Männer, die die Welt verbrennen, gerade rausgebracht. Also was steckt da eigentlich dahinter, hinter dieser Abwehr? Und dann aber im zweiten Kapitel die Menschen zu Wort kommen zu lassen, die die Welt verändern und relativ unbeirrbar im besten Sinne auch für die Menschen arbeiten. Also man soll rauskommen aus dem Buch, irgendeine Idee entdeckt haben, sei es On-Demand-Rufbussysteme im ländlichen Raum, sei es, damit endet das Buch mit ganz, ganz konkreten Familien, die im ländlichen Raum ihr Auto abgeschafft haben, nachdem sie Autokorrektur gelesen haben. Und der Herr hat gesagt, wir haben das gemacht und haben uns aber immer so ein, wenn das scheiße ist, dann kaufen wir wieder ein Auto. Also wir haben uns immer so ein Exit
steht
gelassen.
Steht immer frei, ja.
Und die leben immer noch autofrei. Und das ist es ja genau das, einfach mal probieren. Die meisten Menschen probieren es ja noch nicht mal. Es soll ja nicht das Auto abgeschafft werden, aber vielleicht schon einzelne Wege mal anders zu machen.
Also Buch 1 war sozusagen eine Standortbestimmung und Buch 2 ist ein bisschen so eine positive Vision. Kann man das so zusammenfassen?
Ich glaube tatsächlich auch, dass es wichtig ist, dass Mobilitätswende auch ohne Klimakatastrophe Sinn macht. Der Druck, den wir haben, der einzige Druck ist CO2. Und das ist mir viel zu eng. Das merkt man jetzt auch an den Debatten zu Elektroautos. Elektroautos werden nichts verändern. Also sorry to say, ich bin dafür, dass jeder PKW in Zukunft elektrisch fährt, aber zur Hölle nicht 49,1 Millionen und auch nicht diese Trümmer. Ich bin aus dem Hauptbahnhof vor ein paar Tagen, da hängt von Audi eine Anzeige von diesem e-tron, der 607 Kilometer Ladereichweite. Warum? Da wird die Batterie natürlich riesig, das Auto wird riesig und die Frau, die sich an dieses Auto anlehnt in dem Foto, sieht aus wie so ein Playmobil-Männchen. Also
zum Zwerg.
Das ist, ja, und dann, dass auf das Reisen wieder schöner wird oder so ist der Spruch.
Naja.
Und das sind Sachen, da mache ich mich unbeliebt, das ist mir auch klar. weil ich nenne sie immer die Elektroauto-Fanboys, weil ich denen sage, du veränderst nichts an der Mobilität der anderen, wenn du Elektroauto fährst. Du machst ein bisschen mehr richtig, du machst die Antriebswende, aber da sind immer noch massiv Ressourcen aus dem globalen Süden drin. Wir sollten in der Zukunft, wo wir erneuerbare Energien nutzen, auch da weniger Energie nutzen, als dass wir es heute tun, weil wir werden das nicht eins zu eins tauschen können. Und die Produktionsketten von Autos sind doch weiterhin fossil. Also das ist doch, der Antrieb ist lokal emissionsfrei.
Nun, du weitest ja an sich die positive Erzählung aus, ne? Eben nicht nur auf CO2, sondern auf eine andere Welt und auf ein anderes Lebensumfeld, das wir alle haben werden. Aber es ist natürlich auch klar, dass die Automobilindustrie mit ihren alten Wertschöpfungsketten nicht einfach sagt, ja klar, komm, lass mal nur noch die Hälfte der Autos herstellen. So, damit rennst du da, sagen wir mal so, wahrscheinlich keine offenen Türen an.
Ja, das finde ich auch gerade traurig. Also ich habe, während wir sprechen, heute Nachmittag tatsächlich einen Vortrag, den ich bei Volkswagen virtuell halten werde. Und da wurde mir von einer Person, die damit nichts zu tun hat, aber bei Volkswagen arbeitet, gesagt, oh, die sind hier alle völlig aufgelöst, weil das ist halt eine progressive Gruppe in der Volkswagen-Gruppe, die mich da eingeladen hat. Und alle sagen, wie kann man Katja Diehl einladen? Ich verstehe es nicht. Also erstens ist mir total bewusst, dass wir zukünftig auch Autos brauchen. Zweitens, baut doch was anderes. Also es gibt in meiner Wahrnehmung so einen hohen Bedarf an Kleinbussen zukünftig, die voll elektrisch fahren. Aktuell sind alle On-Demand-Rufbussysteme entweder sowas wie so ein Hybrid aus dem, was wir schon kennen, oder halt mit Firmen, die nicht aus Deutschland stammen, zum Beispiel dieses London-Taxi von LEVC, das ist teilelektrisch, hat eine Rampe direkt an Bord, ist klein, ne, und da sehe ich einen Weltmarkt eigentlich. Aber die können sich anscheinend tatsächlich nicht vom privat besessenen Auto lösen. Das finde ich ein bisschen schade. Gott, wir sind schon tief drin, ne?
Total, total. Ich weiß auch gar nicht, wo wir jetzt nochmal zurückrudern können. Ich würde mal nochmal vielleicht im Sinne eines Status Quo, also Status Quo erstes Buch und Blick nach vorne, sind wir zwischen Buch 1 und Buch 2 irgendwie weiter vorangekommen oder stecken wir schon lange fest? Also wie hart ist die Bremse angezogen im Sinne der Mobilitätswende, deiner Meinung nach?
Wir sind auf jeden Fall weitergekommen, und zwar in Sachen Zivilgesellschaft. Also es gibt unglaublich viele Initiativen, es gibt unglaublich viele Blockaden von Autobahnneubauten, wo Leute sagen, wir brauchen für die Zukunft, die wir bauen wollen, nicht noch 144 Autobahnprojekte. Und das ist was mich total davon überzeugt, dass es wahrscheinlich nicht im Bundestag passieren wird, diese Veränderung, sondern dass es etwas sein muss und wird, wo von unten so viel Druck kommt, dass die Menschen, die leben in bestimmten Regionen oder auch in bestimmten Stadtteilen, sagen, ich lebe hier und mein Stadtteil misst sich an meiner Lebensqualität und nicht an der Lebensqualität von Menschen, die schnell durchfahren wollen, die gut parken wollen bei mir. Und das ist was die Menschen in den Interviews, die die Welt verändern, auch gesagt haben. Also das ist auf jeden Fall was, wo ich mir erhoffe, und deswegen war mir wahrscheinlich auch 14 Tage schlecht, dass halt Menschen aufstehen und laut werden. Weil ich glaube wirklich, da sind ganz viele, die wollen diese Veränderung. Das hat zum Beispiel der Bürgermeister von Gent erzählt, der hat Gent ja autofrei gemacht, der Philipp. Und der hat ja so krasse Morddrohungen bekommen, dass seine Familie 6 Wochen anonym irgendwo gelebt hat. Er hat eine abgeschossene Kugel bekommen. Er hatte persönlichen Polizeischutz. Und dann hat ein Journalist am ersten Tag, wo das dann autofrei gesagt, dann lass uns doch mal eine Radtour machen. Und er so, oh, okay, wie viele Farbbeutel habe ich am Ende gesammelt? Und dann radeln sie so. Und am Rand stehen sie, ja, good job, nice. Und er steigt ab vom Rad und sagt mal, wollt ihr mich verarschen? Wo wart ihr? Ich habe Morddrohungen bekommen, es gab Leserbriefe, es gab Kampagnen gegen mich. Und dann sagen die ihm allen Ernstes, ja, aber ich war doch dafür. Und er so, könnt ihr das mal äußern? Also könnt ihr mal irgendwie genauso laut sein wie die Leute, die es nicht wollen? Und das ist natürlich das, was ich auch auf der ganz regionalen Ebene immer wieder höre. Die Leute schreiben keine Leserbriefe, weil es ist irgendwie so, wie Leserbriefschreiber ist wie Warmduscher, so ungefähr. Dann gehen die nicht in die Verkehrsausschüsse, weil das auch unsexy ist. Da sitzen aber dann die Bürgis, die das nicht wollen. Ja. Da haben wir alle eine Verantwortung. Genau, wir haben alle eine Verantwortung. Wir sind alle Demokratie, wir sind alle Politik. Wir haben eine Stimme, die wir nutzen können. Und da hoffe ich, wenn jemand das Buch gelesen hat, dass er nochmal wahrnimmt, wie richtig das ist, weil das kann ich euch auch spiegeln, das ist auch relativ neu. Ich habe gerade eine ganz große Ruhe in mir. Ich habe Geldprobleme manchmal und ich nehme nicht so viel Geld ein wie andere, die Reden halten oder so, weil die Menschen, die sich verändern wollen, haben kein Budget und die, die das Riesenbudget haben, wollen nicht unbedingt eine Katja Deal, weil da geht's vielleicht auch mal raus aus der Komfortzone. Aber ich habe so eine Ruhe in mir drin, dass es das Richtige ist, was ich tue. Und das triggert Leute auch schon wieder. Also das merke ich auch. Seitdem ich das so fühle, strahle ich das anscheinend auch aus. Und letztens war ich an einem Stand von der DB Regio und habe da vorab Exemplare von meinem Buch signiert. Und dann kommt out of the nowhere so ein Typ, auch mittelalt, weiß, und brüllt mich sofort zusammen, was das denn soll mit dieser neuen Mobilität. ÖPNV kostet immer Geld. Und ich habe so die Hände gehoben. Sorry, was ist denn? Also privat wäre ich einfach gegangen, aber ich war da halt gebucht. Und ich so, können Sie sich mal mäßigen? Ich weiß gerade gar nicht, was ich hier antworten soll. Und dann habe ich irgendwann, ich finde das gerade sehr übergriffig. Also wir unterhalten uns hier mit 5, 6 Leuten, sie kommen ja, und dann ist er einfach gegangen. Und alle so, oh wow, was war das denn? Ist ja mein Leben. Ich muss einfach nur irgendwo rumstehen und schon trigger ich was. Und es ist eben nicht das Internet, es ist überall.
Aber,
das ist ganz
komisch. Aber ist das mangelndes Verständnis? Also kennt er nicht, was du geschrieben hast? Oder ist das einfach nur so emotional getrieben? Also ich frage mich vor allem auch immer, was für ein Gefühl dahinter steckt, ne? Weil man kann das ja mit Angst. Mobilität, genau, mit Mobilität allein kann man es ja nicht rechtfertigen. Da muss ja irgendwas zugrunde liegen. Also an sich ja Verlustangst wahrscheinlich, ne? Oder Angst, genau. Angst vor Bedeutungsverlust oder irgendwie sowas. Da wird ja irgendwas dran gekoppelt, was Menschen existenzielle Angst bereitet, ist mein Gefühl.
Ja, ich habe mit Maren Urner, die ist ja Neurowissenschaftlerin, mittlerweile 2 Podcasts gemacht und habe sie auch noch für mein Buch auch noch mal interviewt. Wir sind total eng, haben uns aber noch nie gesehen. Also es ist auch immer interessant, finde ich, wie man so ein Bonding zu Leuten haben kann, ohne dass man sich physisch schon mal im Arm hatte. Und die hat ja auch gerade, wie mit Emotionen Politik gemacht wird, rausgebracht, ein Buch, wo sie halt sagt, dass es nie ohne Emotionen geht. Das wird ja auch mir immer unterstellt, ich sei so emotional. Das finde ich immer ganz lustig, weil ich habe da so flippende Männer, ne? Und dann sage ich so, ich weiß gerade nicht, ob ich emotional.
Das ist ja okay, du machst ja auch eine positive Vision, das braucht man ja auch. Ne? Das ist ja auch zu sagen, wenn wir leben in einer schöneren Gesellschaft, ist ja auch was Emotionales. Aber die irgendwie, es ist ja eine, in meinen Augen, eine, das Ausmaß dieser negativen Emotionen ist in meinen Augen irrational. Woher kommt das?
Also Maren sagt, als wenn sie ins Gehirn guckt, dass das Gehirn natürlich erstmal Routinen mag. Will heißen, Mobilität ist eine der härtesten Routinen, glaube ich. Weil wir durch das Auto ja längere Wege machen und dadurch mittlerweile statistisch sogar einen Zeitverlust haben in Sachen Mobilität. Ich habe jetzt gelernt, in Amerika sitzen manche Leute 10 Jahre ihres Lebens im Stau und Auto. Oh mein Gott, also was ist das für eine Dystopie bitte? Und deswegen leben die auch im Auto, ne? Weil die ja solche Strecken da zurücklegen und keine Alternativen haben. Und das ist halt was, wo das Auto, weil in dem Moment, wo du im Auto sitzt, bist du ja schneller, als du je sein könntest als Mensch. Deswegen hast du natürlich das Gefühl von Geschwindigkeit. Real verlierst du aber Zeit, weil du viel mehr in diesem Auto sitzt, weil du 40% in der Stadt als Parksuchverkehr. Ne? Also das ist ja alles überhöht durch diese Framings der Autoindustrie, durch die Werbung. Das ist alles irgendwie Freiheit geworden, obwohl es das die größte Unfreiheit ist in manchen Bereichen. Das ist das eine mit der Emotion. Da ist was, wo man nicht sagt, ach, ich habe hier eine Stahlschachtel, Gott sei Dank kann ich mit der ab und zu von A nach B fahren, sondern es ist das Wohnzimmer, es ist manchmal auch der einzige Bereich am Tag, wo ich mit mir selber bin, zwischen Familie und Job. Es gibt Studien, dass Männer manchmal unbewusst in den Stau fahren, um einfach mal so ein bisschen Zeit für sich zu haben. Also da steckt ja ganz viel dahinter. Und das ist aber etwas.
Identität ist auch ganz oft, ne?
Genau, Verlängerung, Lifestyle, Verlängerung des eigenen Egos. Und Maren sagt, das ist natürlich gefährlich, wenn so Leute kommen. Ich habe ja in Lützerath gelebt, wer das nicht kennt, ist eine große Kohlegrube, wo Kohle abgebaut wird, die wir gar nicht brauchen. Und dafür wurde ein Dorf zerstört, wo unter anderem ein Gehöft aus dem 8. Jahrhundert drauf stand. Also ganz viel eigentlich Schönes. So, und dann habe ich einen Podcast sie gefragt. Ich so, warum ist das so aggressiv gegen die Leute? Und dann meinte sie, ist doch total logisch. weil da wurde ja immer gesagt, das ist das leere Dorf, ist das falsche Symbol. Da haben aber 300 Leute gelebt, teilweise auch mehrere Jahre, aber ohne Lohnarbeit und im Tauschgeschäft. und ohne Mietverträge. Und sie meinte, ihr seid eine Gruppe von Menschen und das strahlst auch du aus, Katja. Dich kann man nicht beeindrucken mit einer dicken Karre. Aber wenn doch da jemand jetzt kommt mit dicker Karre und im Organigrammunternehmen ein Titel, der irgendwie wichtig klingt und du sagst, was machst denn du für Diversität und Nachhaltigkeit? Und dann denken die, hä? Ne? Also ich will das gar nicht runterspielen, aber wir sind natürlich so sozialisiert, dass das was von Erfolg hat. Und in meinem ersten Buch sagen ja auch Leute, ich fahre dieses Auto nur, weil ich Versicherungen verkaufen muss. Ich fahre dieses Auto nur, weil ich Geschäfte habe. Ich würde total gerne mit dem Rad fahren, aber dann nehmen die mich nicht mehr ernst. Und in der Welt sind wir halt. Und ich glaube, wenn da das Auto an Bedeutung verliert, haben wir kein Substitut. Und das werdet ihr aus eurer Arbeit auch heraus kennen, dass immer dieses falsche Versprechen gemacht wird, es wird genauso gut wie das Auto. Nein, wird es nicht. Also das Auto ist immer so ein dritter Raum. Da kann kein Mobilitätsmittel der Welt diesen Ersatz liefern. Es kann aber, wenn wir neue Träume haben, und die möchte ich mit dem zweiten Buch eröffnen, zum Beispiel sein, dass wir sagen, oh, vielleicht ist Zeit das neue Luxus. Vielleicht ist mit Menschen, die ich mag, Zeit verbringen viel, viel wichtiger, als so viel Geld zu verdienen und keine Zeit für mich zu haben, dass ich halt auf die Malediven muss, um mich zu erholen. Vielleicht ist es demnächst der Urlaub vor der eigenen Haustür. Vielleicht ist es so toll vor meiner Haustür, dass ich 3 Urlaube weniger im Jahr brauche. Und das sind Dinge, wo ich viel in die Köpfe von Kindern krieche im neuen Buch. Ich beschäftige mich mit Adultismus, also der Diskriminierung qua Alter gegen Kinder und beleuchte so ein bisschen, was machen wir mit denen eigentlich? Und ich gucke auch rein in diese Mechaniken von Lebensqualität. Wo kommt eigentlich Lebensqualität her?
Zu diesem Lebensqualität, also eine deiner Assoziationen war dieses lebenswerte Räume im Sinne der Mobilitätswende. Du hast jetzt vorhin auch gemeint, dass die in diesem lebenswerten Raum irgendwie eine positive Vision sehen, das sind nicht diejenigen, die sich dann äußern. Heißt es im Umkehrschluss, dass die in den Gremien vor Ort sitzen und sich immer beschweren, dass die an diesen lebenswerten Raum, wie wir den als ideale Fantasie vor Augen haben, dass die dem nichts abgewinnen können? Glaube ich irgendwie nicht, weil ne, der auf die Malediven fahren will, um irgendwie grün zu haben und irgendwie Ruhe, der hat doch genau diese Vorstellungen von lebenswerte Welt oder nicht.
Ich habe letztes Jahr mir einen Spaß gemacht, immer wenn Leute mir erzählt haben, oh ja, das ist das Übliche, ne? Urlaub wieder viel zu kurz, Schreibtisch ist voll. Also es ist ja immer wie so ein Rituale. Ja, und dann habe ich mir gedacht, wo warst du denn? Konnt man da gut parken? Oder bist du gut durchgekommen, so mit dem Auto? Und dann waren die immer so richtig angepisst, so, hä? Was für Fragen stellst du mir denn? Ich sehe aber, im Alltag ist das doch super wichtig, ob wir da parken können und ob wir gut durchfahren können. Warum denn nicht im Urlaub? Ja, weil ich mich erholen will. Ich so, ach. Und das ist halt diese kleinen, also da bin ich halt dann auch Soziologin und Literaturwissenschaftlerin. Ich versuche das ja mit Sprache. Ich habe auch letztens eine Keynote gehalten und dann habe ich gesagt, oh, hatten Sie heute auch schon wieder so Parkdruck? Und das ganze Publikum so. Ja, es gibt einfach zu wenig Grün in der Stadt. Und alles guckt so. Bei Parkdruck assoziieren ja viele mit dem Auto, dass du keinen Parkplatz findest. Und ich assoziiere Parkdruck damit, dass ich gerne mehr Grün in der Stadt
Park.
Hätte. Ja. Und das genügt manchmal schon, dass Leute sagen, wow, so habe ich das noch nie, weil es gibt ja auch dieses fließender Verkehr, ruhender Verkehr. Also es ist auch so eine Sprache, als wenn die Autos so voll den Job haben und dann müssen sie sich wieder 23 Stunden ausruhen, weil sie jetzt schon wieder 45 Minuten mit einer Person an Bord gefahren. Also da versuche ich halt viel reinzugehen, weil ich glaube, genau wie du, nicht, dass diese Menschen das nicht wollen, aber sie gucken auf das, was sich verändert. Und dann sehen sie, oh, da muss ich ja vielleicht 300 Meter zu meinem Auto laufen demnächst. Ne? Und alle möglichen Leute machen ja auch Radurlaub und haben sich dafür tolle E-Bikes gekauft, packen die halt hinten auf ihren Bulli. Und dann denke ich immer so, warum ist das für euch ein Urlaubsding? Warum wollt ihr nicht im Alltag auch euch so einen Alltag schaffen, wo ihr das vielleicht auch mal 4 Tage die Woche so machen könnt? Ne? Aber da die Leute hinzubringen, ist unglaublich schwierig. Und das habe ich sogar in der Arbeit mit Kindern schon gemerkt, wenn ich denen sage, macht doch mal so, wie ihr wollt. Also wie sollte die Stadt sein? Dann fragen die dreimal nach, echt ohne Autos? Ja, ohne Autos. Weil Kinder sind so groß geworden. Ich weiß nicht, ich denke mal, mittlerweile seit den 90er Geborenen ist das so, dass sie das ja einfach gar nicht anders kennenlernen. Ich kann ja, Oma erzählt vom Krieg, ne? Ich bin ja noch auf dem Dorf groß geworden und wir waren Tage in den Sommerferien nicht zu Hause, also haben gezeltet. Das ist ja heute schon Verwahrlosung wahrscheinlich, wenn Eltern
das erlauben. Jugendamt.
Und das sind halt Dinge, wo ich immer wieder versuche, diese Perspektiven zu wechseln und auch bald ein Kinderbuch schreiben werde, ehrlich gesagt, weil ich genau diese Perspektive von Kindern, die können viel. Ich finde es manchmal nicht so schön, dass naiv so negativ behaftet ist oder das träumerisch und kindlich. Wenn man das zu Erwachsenen sagt, ist das ja eine Abwertung. Ich finde, es braucht TräumerInnen, es braucht Menschen, die ganz, ganz groß denken in Utopien, weil du kriegst doch eh nur 80% hinterher. Und da sehe ich, wenn ich hier rausgucke auf meine Straße, die momentan von Campern, Geländewagen und Bullis vollgestellt ist, da sehe ich ganz schön viel.
Die große Freiheit steht bei dir vor der Tür.
Du, ich habe noch, also ich vorhin von dem Bürgermeister in Gent erzählt, ne, der auch durch dieses Tal der Tränen musste. Soweit ich das jetzt irgendwie mal nachgelesen habe, jetzt ist doch in Gent irgendwie die Welt wieder in Ordnung. Ich habe mal den Agnes Tjarks über den Jungfernstieg in Hamburg reden hören, wo am Anfang auch alle gesagt haben, das ist doch absurd, den umzuwidmen. Und zum Schluss haben sie sich über die Autos aufgeregt, die dann immer noch durchgefahren sind. Also offensichtlich passiert ja nach einem Tal der Tränen dann doch irgendwie viel Positives. Wie viele Gens und Jungfernstiege müssen wir wiederholen, bis es normaler wird, weil die Menschen diese Veränderung einfach ja so wahrgenommen haben, dass es eben nichts Bösartiges ist, sondern eine Riesenchance. Gibt's da irgendwie
ja,
so einen
das
Tipping
ist
Point?
Halt tatsächlich bei mir, also dieses Fazit, was brauchen eigentlich Menschen, um aus dem Auto zu steigen? Also bei Autokorrektur habe ich selber erst, nachdem das Buch veröffentlicht war, verstanden, dass es Alternativen braucht, Barrierefreiheit, Sicherheit, Bezahlbarkeit. Weil wenn du dich nicht sicher fühlst, dann bleibst du klimaungerecht. Also warum solltest du dich klimagerecht verhalten, wenn du dich auf dem Rad nicht sicher fühlst? So. Und das Ähnliche habe ich jetzt aber vorher schon mal so bedacht. Vielleicht habe ich ja ein Fazit von diesem Buch. Und es ist tatsächlich relativ einfach. Also neudeutsch sagt man Leadership. Weil ich habe im Deutschen, es ist nicht Führungskraft. Ich habe kein deutsches Wort dafür. Leadership ist für mich etwas, wo eine Person Orientierung gibt. Auch in Krisen sagt, hier geht's jetzt lang. Der nächste Step ist das und das. Also auch so eine Meilensteinplanung zu dieser Vision. Diese Menschen gehen nicht zum Arzt mit der Vision, sondern in die Politik oder in Unternehmen. Und das ist, glaube ich, wenn ich jetzt auf Paris gucke, Menschen, die da, weil sie dort arbeiten, alle paar Monate sind, die sagen mir immer, Alter, das ist schon wieder besser geworden. Also du merkst, in einem Jahr passiert da so viel. Und unser Problem ist, hier mal 200 Meter rot gefärbter Radweg, da mal vielleicht etwas Fahrradstraße nennen, obwohl es vollgeparkt ist bis zum Rand. Ich stand letztens in der Fahrradstraße in Berlin mit meinem Fahrrad im Autostau, wo ich so denke, warum nennen wir das Fahrradstraße? Was soll das? Und da glaube ich, dass diese Menschen ihre Macht, die sie bekommen durch eine Wahl oder durch ein Amt oder durch einen Job, als temporär betrachten und als geliehen. Und nicht zum Machterhalt. Also viele in der Politik werden, glaube ich, so erzogen, Hauptsache ich gewinne die nächste Wahl auch wieder. Viele sagen ja auch, ja, wenn ich das jetzt mache, werde ich aber nicht wiedergewählt. Und dadurch sind viele, glaube ich, etwas verhuscht, was ihre Ziele angeht. Und dann fahre ich nur über die Grenze. Ich bin ja bei Leonore Gewessler im Beirat der Klimaschutzministerin, die übrigens den Verkehrssektor auch mit drin hat. Die hat dieses Superministerium, was Robert Habeck nicht hat. Und alle 3 Monate treffen wir uns da und ich könnte immer heulen, weil wir gucken dann auf diese Meilensteinplanung. Wo sind wir in der Ausrollsituation der On-Demand-Rufbussysteme im ländlichen Raum? Was ist mit dem Klimaticket? Welche Gruppen sollten das kostenlos nutzen? Machen wir Fahrradreparaturen steuerbefreit? Ich sitze da immer und denke, und in Deutschland gibt's noch nie mal einen Plan. Ne? Also,
wird es in Österreich dann von den Menschen anders akzeptiert? Also du beschreibst jetzt das, was hinter den Kulissen im Sinne der Planung abläuft. Also besser?
Also sie hat natürlich eine ähnliche spannende Konstellation, was ihre Kolleginnen angeht, in Sachen Parteien, mit denen sie arbeiten muss. Aber sie hat einen Trick meiner Meinung nach richtig gut gemacht, und zwar CO2 als Führungsinstrument. Und das ist was, wo wir, glaube ich, den Fehler gemacht haben. Also ich habe euch am Anfang gesagt, ich finde CO2 viel zu eng. als es ist für mich,
das ist keine,
war ein Fehler.
Das ist keine positive Vision, mit der man Leute mitreißt.
Nee, genau.
Das ist Schadensbegrenzung.
Aber wenn du eine positive Vision hast und begründen kannst, wir wollen doch als Österreich an Zeitpunkt X dekarbonisiert sein, das möchte ich an dieser Stelle übrigens auch nochmal sagen, das bedeutet null. Also das verstehen so viele Leute auch nicht, weil wir ständig vom Senken und Reduzieren, wir müssen auf null kommen. So, und da hat sie meiner Meinung nach diese Vision, die sie hat, mit dem Führungsinstrument CO2, weil so nach dem Motto, es steht doch hier in unserem Vertrag, wir wollen das. Okay, da ist Zeitpunkt X, was machen wir rückwärts gerechnet? Und dann hat sie ein Jahr lang alle Großbauprojekte angehalten und hat dann nach einem Jahr gesagt, Prüfung durch Wissenschaft, durch das, was bei uns die Autobahn AG ist und ihr Ministerium, nee, wir bauen keine Autobahn mehr, wir bauen diesen Autobahntunnel nicht, weil es ist so viel CO2, was wir da verursachen würden. Wir nehmen die Ressourcen, die Menschen und das Geld, um ÖPNV und Rad zu stärken. Und was machen wir in Deutschland? Volker Wissing geht hin und sagt, Wissenschaft, das ist der Status quo 2023 mit den Zahlen der Steigerung. Rechne mal hoch, was passiert im Jahr 2040. Und das ist ja nicht Leadership. Also man muss das Ziel sehen, so habe ich es gelernt als Führungskraft, und darauf hinarbeiten und nicht sagen, das ist mein Status quo und ich rechne den hoch. Und das sind schon diese Unterschiede, die ich in diesen beiden sehr benachbarten Ländern sehe, wie man eine Vision so verpacken kann, dass auch keiner sagen kann, nee, wir wollen es aber trotzdem nicht. Und bei uns in Deutschland gehen gerade schon wieder alle Uhren rückwärts, habe ich das Gefühl.
Und glaubst du das, weil du es vorhin auch gemeint hast, dass der Change ja eigentlich aus der Zivilgesellschaft von unten kommen muss und weniger vielleicht politisch getrieben oder ja, da spielt vielleicht die wahre Musik. Wie ist das jetzt in einem Land wie Österreich? Also ist die Zivilgesellschaft da weiter, als es wir in Deutschland sind? Oder?
Das finde ich ja auch interessant an diesen Ländern, von denen wir immer so schwärmen. Niederlande für Radverkehr, Österreich für die Bahn. Also ich habe übrigens letztens an einem österreichischen Bahnhof gesessen, da wurde durchgesagt, der nächste Zug ist verspätet, aber er kommt auch aus Deutschland. Und ich habe okay. So gedacht, ab jetzt rede ich nur noch Englisch. In die Schweiz werden unsere Züge zum Teil gar nicht mehr reingelassen, weil die so einen durchgetakteten Fahrplan haben, dass unsere Züge stören würden. Also die beiden Nachbarländer zeigen ja, was man machen kann, wenn man investiert. Aber die Niederlande, Österreich, Schweiz sind, glaube ich, ähnlich autoversessen wie wir, haben aber immer noch eine andere Sache, die sie gefördert haben. Und das haben wir ja in Deutschland nicht. Und ich glaube, das ist auch vielen wichtig, dass man eine Wahl hat. Außerhalb von Deutschland. Weil in der Schweiz gab es, glaube ich, sogar ein Referendum. Die haben ja diese Bürgerentscheide, die sie da manchmal haben. Und da war ganz klar die Entscheidung vom Volk, wir brauchen eine starke Bahn. Und das ist was, wo ich denke, dass wir in Deutschland diese Zivilgesellschaft auch haben. Aber ein Freund hat mir letztens gespiegelt, Katja, du stehst da mit deiner Haltung, die du so hast. Und um dich rum rutscht alles nach rechts. Und rutscht auch alles so ein bisschen in so eine Wattezone, dass keiner mehr klar spricht, der die Veränderung will, so dass du auf einmal fast wie linksradikal bist.
Linksradikal und äußerst klar. Die einzige Frau, die hier noch Klartext redet. Ja.
Ey, will ich doch nicht sein. Ich habe echt gedacht, nach dem ersten Buch,
du willst lieber im Chor singen eigentlich,
Ja, ich bin hier Singer-Songwriter, ich kann da noch nicht mal Gitarre, aber so, jetzt singe ich euch dieses Lied und dann machen wir bitte, und wenn du nur Triangel spielst, mach halt mit. Das ist nicht passiert. Die Leute wollen gemocht werden. Und das ist doch etwas, was ich ganz klar auch kenne. Ich habe es aber losgelassen. Das muss auch nicht jeder Mensch so machen wie ich, um Gottes Willen. Aber mal so ein bisschen lauter werden, weil wir haben doch recht, die Fakten sprechen doch für uns. Und da fehlt mir manchmal die Klarheit. Und da ist ja ehrlich gesagt, weil du gerade gefragt hast, Politik wird doch getrieben von der Zivilgesellschaft. Also also nicht durch Umfragen, genau. Ich glaube, Walter Scheel hat mal gesagt, Politik ist nicht das Populäre zu machen, sondern das Richtige populär zu machen. Und da steckt doch die Musik drin. Und wenn die aber nicht merken, dass das Richtige auch populär ist, weil die Veränderung wollen, so ein bisschen schüchtern und immer sehr akademisiert redend. Vielleicht müssen wir mehr Hauptsätze wagen, vielleicht brauchen wir eine Art linken Populismus, keine Ahnung. Aber wir müssen auf jeden Fall deutlicher werden, dass wir diejenigen sind, die Veränderung wollen.
Sag mal nochmal hier angeschlossen, kurz in dem Punkt, wo wir gerade wieder in dem Bereich waren, dass du da alleine stehst und wahrscheinlich dadurch auch extrem viel Feuer sozusagen auf dich ziehst, ne? War mir vorhin die Frage noch eingefallen, was ist eigentlich dein Ziel im Umgang mit den Hassern, also oder mit den Leuten, die dich so angehen? Glaubst du, dass man die schon auch noch abholen und vielleicht auch ein bisschen, ja, bekehrend ist ein großes Wort, aber so ein bisschen für sich gewinnen kann? Oder sagst du so, ja, sorry, es gibt so eine Gruppe von, keine Ahnung, 30%, 40%, da kann ich machen, was ich will. Da ist überhaupt nichts zu holen. Und da können auch wir alle machen, was wir wollen. Die werden immer wie ein Bremsklotz fungieren bei der Mobilitätswende.
Also ich habe unglaubliche Probleme ja bei LinkedIn. Und das sind ja Klarnamen-Accounts. Und das ist für mich der beste Beweis, dass es eben nicht dieses Internet ist und irgendwelche anonymen Menschen, die im Keller sitzen und ihren Frust rauslassen. Das sind zum Teil Männer in sehr hochrangigen Positionen. Und letztens habe ich einen outgecallt. Also ich habe einen Screenshot gemacht. Ja. So. Danach habe ich dann, weil das so, also es war ja so krass, weil er ja in den Kommentaren mich dann nochmal geflamed hat, also mich nochmal beleidigt hat. Und dann andere Männer auch gesagt haben, Katja, was du da machst, ist unmöglich. Das war eine direkte Nachricht an dich, die darfst du nicht veröffentlichen. Haben sie auch teilweise recht, das ist so. Ist mir aber egal, weil ich krieg sowas täglich und mach das nicht bei jeder Sache. Aber wenn mir nachts um 3:30 ein Mensch in so einer Position sowas schreibt, dann muss er aushalten, dass ich das rausgebe. Danach habe ich das ja auch nochmal mit so Sharepics klar gemacht. Übrigens hat sich der Arbeitgeber von ihm hat sich bei mir gemeldet, also das nur mal nebenbei, weil die eigentlich für Diversität stehen. Oh, jetzt macht mein Backoffice hier gerade Kalendereinträge. Genau, und dann habe ich das natürlich bei Twitter wiedergefunden, dass sich Leute darüber lustig machen. Und wenn du mich fragst, ob ich mit denen sprechen will, nein. Also die brauchen diese Figur Katja Diehl, die wollen sich mit ihr aufregen. Das ist die im Internet um Geld bettelt. Don Alfonso von der Welt hat mal ausgerechnet, dass ich mit meinen Newsletter-Einnahmen doch eigentlich gut leben können müsste. Solche Menschen wollen gar nicht sehen, dass ich 3.000 bis 4.000 Euro für meinen Selbstschutz pro Monat investieren muss, weil ich nicht geschützt werde. Und das ist was, lass sie. Also das sind so traurige Gestalten. Ich sehe vielmehr die Bobbly-Wobbly in der Mitte stehenden und Hilflosen, die sagen, oh Gott, ich will was verändern, aber wie, ich bin überfordert, denen reiche ich gerne die Hand. Weil die reagieren manchmal auch so ein bisschen drüber. Auf die gehe ich dann aber zu und sag, hey, wie kommst du darauf, dass ich Autos abschaffen will? Wie kommst du darauf, dass ich den ländlichen Raum vernachlässige? Ich lebe da momentan mehr als in der Stadt. Und dann sind die auch so ein bisschen offener. Das habe ich gar nicht so betrachtet. Und mit denen kann man tatsächlich in Kontakt treten, weil das sind Leute, die was raushauen, glaube ich, und dann ganz betroffen sind, wenn ich sage, hey, was ist denn los? Die dann so denken, oh, ja,
die sind noch
war gar nicht gut drauf oder so, ja, ja.
Also du beschreibst jetzt hier irgendwie, also vorhin hast du gemeint, wenn ich vor 7 Jahren gewusst hätte, dass ich mal meinen Selbstschutz bezahlen muss, dann hätte ich den Weg nicht eingeschlagen. Jetzt steckst du da drin, du tust es. Welche Ziele hast du? Also warum machst du es und wann weißt du, dass es sich gelohnt hat? Also was ist dein persönliches KPI?
Ja, ich habe natürlich nichts im Vergleich. Also ich denke auch die Herren, mit denen ich da so gearbeitet habe als Abteilungsleiterin, die lachen sich kaputt über das, was ich mache. Die verstehen das, glaube ich, auch gar nicht. Da war es immer wichtig, den nächstgrößeren Dienstwagen und am besten noch ein Parkschild mit eigenem Namen. Also wo ich immer so dachte, ah, du bist doch jünger als ich. Ich habe diesen Wert in mir drin und diese Ruhe. Und das haben viele Leute, glaube ich, nicht. Und es ist ein krasses Geschenk. Also ich bin ja auch nicht mehr ganz jung. Und in meinem Alter noch so ein Turnaround zu kriegen, dass ich das Gefühl habe, jeden Tag etwas Sinnvolles in die Welt zu geben. Und mit all den Fehlern, die ich mache und mit all der Erschöpfung, die ich auch manchmal natürlich habe, das ist durchaus befriedigender, als, keine Ahnung, Excel auszufüllen. Und mein Wert ist nicht an extern gebunden. Ich freue mich, wenn mir Leute ein positives Feedback geben. Das passiert, menschgemacht, natürlich sehr viel weniger als der Hass, weil hier in Hamburg sagt man auch, nicht gemeckert ist genug gelobt.
Ich glaube, ursprünglich kommt das auch von euch, Stefan, oder? Im Dialekt. Moment mal.
Genau, also ich glaube, das ist halt das waren 6 Jahre Arbeit, ne, an den Punkt zu kommen, zu begreifen, dass ich wahrscheinlich nichts dafür kriege. Also in ganz vielen Bereichen. Ich habe halt eben geschrieben, ich habe so viel Zeit, so viel Herz und so viel Geld in dieses Buch investiert. Ich hoffe einfach, dass ein bisschen davon zurückfließt. Ganz heimlich hoffe ich das natürlich, von allen drei Sachen. Aber das davon abhängig zu machen, wäre, glaube ich, falsch.
Ich habe es noch ein bisschen größer gemeint sogar. Also du musst ja irgendwie dein Leben bestreiten, das ist klar. Aber du tust es ja auch, um die Welt irgendwie zu verändern. Hast du Mechanismen, wo du sagst, jetzt hat die sich verändert? Also ich muss 10 oder 100 Gens zählen, damit ich irgendwie was erreicht habe in meiner Mission. Gibt es solche Ziele für dich?
Also mir sagen ja, ich habe es leider nicht mitgezählt, dass Leute wegen mir das Auto abschaffen, ist natürlich krass, wenn mir das gespiegelt wird so. Dass Menschen mir schreiben, dass sie bei LinkedIn auch mittlerweile als Frauen gegen diese Typen vorgehen, dass sie Mut gefasst haben. Also das ist was, wo ich so ein bisschen das Gefühl habe, ich gehe mit einer Machete des Lächelns durch diesen Dschungel und bereite vielleicht grob mal den Weg vor. Und wenn viele nachfolgen, ist es am Ende ein Trampelfahrt, dass die Menschen, die ganz schüchtern sind, auch drauf gehen können. Also so ein Bild habe ich irgendwie vor Augen. Und ich liebe das einfach, am Hamburger Hauptbahnhof den Zug zu nehmen und alle so krass anzulächeln, bis sie auch einfach nicht mehr können und vielleicht auch mal zurücklächeln, weil es macht doch so viel Freude. Also ich könnte auch den ganzen Tag natürlich wimmern und jammern, was mir da so angetan wird. Aber das bringt mir ja nichts. Das bringt mir keine Energie. Und ich könnte auch zurückhassen vielleicht. Keine Ahnung, ob das solche Konzepte gibt. Das bringt doch nichts. Und da bin ich lieber fröhlich und einfach positiv gestimmt. Und das größte Geschenk ist natürlich das neue Netzwerk, was ich habe. Also mein Freundeskreis ist recht stabil und klein. Die verstehen auch nicht immer, was ich so mache, aber supporten mich. Und so den groben Bekanntenkreis habe ich in den 7 Jahren ziemlich ausgetauscht. Wer näher an mich rangerückt ist und wer weggerückt ist, das ist auch völlig in Ordnung. Aber es sind so viele Menschen in meinem engen Umfeld. Also allein die Namen in dem Buch sagen ja auch viel aus, wer bereit ist, mir eine Stunde Zoom-Call zu schenken. Und das ist, glaube ich, die Währung, wenn man so will.
Ich weiß nicht, also erstmal Punkt an der Stelle. Wollen wir nochmal über das Thema Gleichberechtigung sprechen? Weil das war so deine zweite Assoziation, die du eingangs erwähnt hast. Also wie schaffen wir denn in der Mobilitätswende Gleichberechtigung?
Erstmal überhaupt sich gewahr werden, dass es die nicht gibt. Ne? Also warum ist eine Person im Elektro-SUV hinter mir, wenn ich Fahrrad fahre, wichtiger? Warum muss die mich unbedingt überholen, obwohl 1,50 Meter Überholabstand vorgesehen sind? Also ich habe manchmal das Gefühl, ich bin auf dem Fahrrad in Hamburg in so einem Tetris-Spiel oder, keine Ahnung, Mario Kart. Kirsche, Bombe, Bombe, Kirsche. Also da parkt einer ein, der macht gerade Rückwärtsgang rein und der könnte jetzt aussteigen. Dann geht die Tür auf. Da will einer abbiegen. Sieht der mich? Also ich hab ja schon, ist ja kein Genussfahren, so wie in Paris auf gesicherten Radwegen. Sondern ist ganz viel auf mich aufpassen müssen. Und das verstehe ich einfach vom Grunde her überhaupt nicht, warum, wenn man ein Auto mitbringt, man aktuell überall in Deutschland die wichtigste Person ist. Weil das kommt ja auch viel mit, ja, du bist ja nur neidisch, du kannst dir wohl ein Auto nicht leisten, haha, ey, du kriegst für 80 Euro Leasingrate aktuell Autos, ne? Das ist auch absurd übrigens. Und da sind viele noch nicht mal in der Wahrnehmung, dass sie, wenn sie im Auto sitzen, die größte Macht haben und damit auch die größte Verantwortung. Und dann wird mir immer gesagt, ja, Radfahrerinnen sind immer auch scheiße. Und ich sage, ja, stimmt, weil es gibt Arschloch und Nicht-Arschloch. So ist einfach die Welt. Und dann steigen Arschlöcher auch manchmal aufs Rad oder ins Auto. Also ich behaupte, wer scheiße Rad fährt, fährt auch scheiße Auto. Warum ist das Verkehrsmittel so wichtig? Und warum ist es dir so wichtig zu sagen, dass RadfahrerInnen auch doof sind? Weil die werden immer gegen das Auto verlieren. Also können wir uns einfach darauf einigen, es gibt Leute, die üben Rücksicht und andere, die tun es nicht. Und es ist egal, welches Verkehrsmittel sie nutzen. Und das sind immer so Scheindebatten, glaube ich, um zu vermeiden, dass man anerkennen muss, und da sind wir wieder bei den Privilegien,
ja, wollte ich gerade sagen,
dass dieses ganze Autosystem einfach auf Privilegien beruht. Ja. Das Auto ist meiner Meinung nach das am weitesten entfernte Produkt vom freien Markt. Wenn das wirklich sich auf dem freien Markt hätte durchsetzen müssen, aus eigener Kraft.
Das wäre bekloppt, ne? Viel zu umständlich. Diese Tankstellen alleine schon. Wie dämlich ist das mit so einer hochgiftigen, explosiven Flüssigkeit, wenn man ins Land fährt? Aber Privilegisierung ist ja wirklich da auch ein ganz zentraler Punkt, weil man könnte natürlich auch genau umgekehrt argumentieren und sagen, derjenige, der das ressourcenfressendste Verhalten an den Tag legt,
der darf sich auch am meisten zügeln. Das Gegenteil ist der Fall, ne? Die Leute, die irgendwie was Gutes tun, die bekommen sozusagen noch einen hinten drauf als Dankeschön. Das ist schon völlig absurd, aber es liegt ganz oft und ganz viel liegt, glaube ich, einfach nur, du hattest das vorhin auch schon an unserer Vorstellungskraft, ne? Wir können uns das gar nicht vorstellen, dass es auch anders geht, weil so viel so tief gelernt ist bei uns ja auch schon seit Jahrzehnten. Und du hast die Kinder genannt, ne? Kinder haben vielleicht auch nochmal die Chance, damit ganz neuen Augen drauf zu schauen und noch Absurditäten vielleicht zu benennen und zu sagen so, hä, warum ist das so? Ne? Und das passiert bei meinen Kindern ab und zu, dass sie gute Fragen stellen und ich denke, ja, gute Frage eigentlich, ne?
Ja, aber es ist auch was, glaube ich, wo dadurch, dass das Auto halt nicht Mobilität ist, wir aber die Debatte um Mobilität drehen. Ich weiß nicht, wie viele Jahre geht ihr schon auf Mobilität der Zukunft-Kongresse? Wo ich so denke.
Ich gehe nicht so gerne auf Kongresse.
Ja, ich ja auch nicht. Also das, aber es ist halt immer wieder, wo ich so denke, wie oft wollen wir noch drüber reden? Also es ist alles da, was wir brauchen. Und wir gucken aber immer auf die Unmöglichkeiten. Und es wird doch im Leben nie so schnell gehen, dass irgendwer jetzt dann morgens aufwacht und sagt, die haben mir mein Auto weggenommen. Und da ist sowas, was ich auch so schwer greifen kann, weil ich auch in der Stadt gerne leben möchte, weil ich bei meinen Eltern auch gerade mitbekomme, ländlicher Raum ist nicht nur in Sachen Mobilität einfach schlimm, sondern auch in Sachen Pflege, ja, in Sachen Nahversorgung und so weiter. Deswegen, ich bin Städterin. Und mir aber das Recht zu nehmen, gut leben zu können. Und dann kommt immer, dann zieh doch aufs Land. Ich so, ja, da lebe ich auch, will ich auch nicht hin. Also das sind so übergriffige Dinge, ne? Dass ich, mir wird das Recht abgesprochen, weil ich in der Stadt lebe, dass ich auch ein gutes Leben haben kann. Und ich sage immer, ich bin so eine kleine Katalysatorin auf meinem Fahrrad, gerade wenn ich am Hamburger Hafen noch das Schweröl einatme. Ich mache immer ein bisschen sauber, ne? Also mich würde nicht wundern, wenn ich Lungenkrebs kriege und alle sagen, hä, die doch nie geraucht. Ja, haha, ne? Und das ist ja das, wenn du Kinder sagst, das ist einfach auch ein Gesundheitsthema, ne? Es kommen Kinder mit Asthma zur Welt, die haben noch nicht mal einen Atemzug getan. Woher kommt das denn? Die größte Mikroplastikquelle der Welt sind Autos. Und das sind alles so, also Autoreifen. Ja, genau. Und das sind alles so Dinge, so viele Facetten. Und dann sind wir wieder bei den Elektroautos, die halt dann nicht die Lösung dafür sind, sondern wir brauchen einen neuen gesellschaftlichen Vertrag, der da sagt, ich nehme nur so viel aus der Gemeinschaft raus, wie ich brauche. Ich gebe so viel wie möglich zurück und ich erkenne an, ich brauche keinen e-tron mit 607 Kilometer Reichweite, sondern eigentlich, wenn ich ehrlich bin, brauche ich ein Microlino. Das reicht schon. Und wenn ich mal bestimmte Sachen erledigen will, dann leihe ich mir halt ein Auto von einer Mietwagenfirma.
Ich würde sagen, wir sind am Ende angekommen, oder? Wir haben zwar später gestartet, aber die Stunde ist jetzt schon rum. Du, wenn wir uns in einem Jahr mit dir wieder unterhalten werden, Was wäre dann unser Thema, deiner Meinung nach? Dein Buch ist ja dann schon längst passé.
Das Kinderbuch.
Das Kinderbuch ist dann draußen oder was wird?
Ja, das Kinderbuch ist auf jeden Fall, das habe ich seit 6 Jahren, die Idee. Und irgendwie hat das kein Verlag verstanden, was ich da machen will. Ein Kind aus der Zukunft guckt auf die Welt von heute.
Da sind wir wieder beim Thema Vorstellungskraft, Absurditäten und Co.
Ja, das sagt halt, oh, ihr hattet kleine Häuser. Neben den Häusern haben da die Kinder gelebt? Nee, da haben wir unsere Autos reingestellt.
Ja. Also beginnt dein Buch auch, oder? Weil den ersten Teil, den habe ich schon so gelesen.
Das war schon so ein bisschen der Pitch für das Kinderbuch.
Okay.
Es ist einfach, ich will die Welt skizzieren, wo viele Dinge einfach gar nicht mehr festgelegt sind. Also auch das Kind wird groß bei Eltern, aber es wird nicht klar, wer sind denn jetzt die Eltern, weil es lebt in einem Haus, wo alle füreinander Sorge tragen. Und also wenn man das jetzt hört, hört man, glaube ich, auch mein Grinsen, weil ich bin total froh, dass ich das jetzt machen darf mit einer ganz tollen Illustratorin, Emily Claire Völker aus Berlin, weil das wird schön, das wird toll. Und ich hoffe, wenn wir uns in einem Jahr treffen, dass wir auch ich weiß gar nicht, ob es dann schon raus wäre, aber nehmen wir mal an, es wäre raus, dass ich vielleicht von den ersten Reaktionen von Kindern und Eltern berichten könnte. Weil man liest das ja zusammen, es soll für Kinder ab 5 sein. Und ich glaube, das ist sowohl für die Eltern als auch für das Kind. Und da vielleicht einfach zu merken, stimmt, das könnte so sein vor meiner Haustür. Das würde mich freuen, ja.
Ich finde es gut. Eigentlich müssen wir ja im Sinne der Wende beim Nachwuchs ja beginnen. Wenn ich mir jetzt gerade nochmal so vorstelle, dass die Kinder mit, ich weiß nicht, in unserer Zeit waren es noch die Matchbox-Autos, aber ne, wir spielen ja mit Spielzeug, was die Welt von heute die wir eigentlich verändern wollen, irgendwie symbolisiert. Und eigentlich sollten wir doch die Welt von morgen da irgendwie einpflanzen. Also vielleicht gelingt es tatsächlich mit solchen Elementen wie deinem Buch. Ich würde mich drauf freuen. Und ja, bedanke mich, dass du erstmal auf uns gewartet hast und dann mit uns jetzt das interessante Gespräch geführt hast.
Und dass ihr als weiße mittelalte Männer mit mir spricht.
Ja, oh. Unglaublich. Ich glaube, wir haben sogar Autos. Ja, Wahnsinn. Also vielen Dank, Katja, war super.
Es besteht Hoffnung in der Welt.
Danke euch.
Bis zum nächsten Mal, Katja. Ja. Tschüss.
Tschüss. Ciao.
Tobias, was habe ich aus dem Gespräch mitgenommen? Also ich fand den beeindruckendsten Satz, der ist in unserem Podcast so noch nicht gefallen, dass Mobilitätswende nicht über den CO2-Druck irgendwie gesteuert ist oder gemessen wird, sondern auch ohne CO2 und ohne Klima macht die Mobilitätswende Sinn. Das finde ich einfach einen ganz tollen Satz, der hat so viel Richtigkeit, weil ja, es geht nicht nur darum, dass wir die Welt retten im Sinne unseres Klimas, sondern in einer idealen Welt wollen wir doch die beste Mobilität nutzen und die nachhaltigste, die bequemste, die schönste. Und diese Erkenntnis, dieser eine Satz, der hat sich jetzt schon ganz tief bei mir eingebrannt. Und den finde ich so super passend für die Allstars und für die Überschrift Mobilitätswende. Also das hat
mich es ist halt nicht nur Antriebswende, ne? Also viele Leute reden von Antriebswende und ich sag mal so, in der Logik der Automobilindustrie kann ich das verstehen. Wir wollen genauso viele Einheiten verkaufen. Ja, herrje, dann bitte mit Elektromotor, sei es drum, machen wir das mal neu. Aber Mobilitätswende ist einfach, nein, wir müssen wirklich alles auf den Prüfstand stellen und es wird auch nicht so bleiben wie vorher. Warum? Weil wir es nicht mehr so wollen.
Absolut. Und ich habe mega Respekt vor Katja und ihrem ich sage mal Opfer, dass sie irgendwie für
und Werk
fürs Werk, aber auch fürs Opfer, also ja. dieses sich da ja. immer wieder anfeinden lassen und trotzdem dranbleiben und damit jetzt nicht irgendwie nicht aus harten monetären Gründen, ne, weil da winkt die nächste Kirsche, ja. sondern einfach aus einer inneren Haltung und inneren ja. Werten heraus. Das finde ich bemerkenswert. Wir brauchen auf jeden Fall solche Menschen in jeder Hinsicht, damit wir in eine Zukunft steuern, die wirklich auch Sinn ergibt, so meiner Meinung nach. Und vielleicht die letzte Sache, ich finde es auch, also dass sie jetzt auf so ein Kinderbuch switcht, finde ich toll. Finde ich ja. toll im Sinne von, wo müssen wir eigentlich anfangen? Wir haben mit den letzten Podcast-Gästen ja auch teilweise über die kindliche Perspektive auf das Thema Mobilität gesprochen, die eigentlich anders wäre, wenn wir sie nicht schon so hart vorgeben würden mit Autos, Straßen und Beton. Deswegen finde ich es einfach umso wichtig, dass wir nicht nur hier und jetzt versuchen, uns mittelalterliche Menschen irgendwie die Perspektive zu öffnen, sondern dass wir vor allem bei den Kindern auch anfangen. Also das ist ein guter Weg, richtig so. Was meinst du? Deine Kinder würden
also lesen, was bei oder? Mir nee also was bei mir hängen geblieben ist hat diesem Gespräch, das ist eigentlich auch nichts Neues, nichts, was ich nicht schon wusste, aber es ist leider auch nicht ganz so positiv wie bei dir, sondern in mir ist eigentlich hängen geblieben und bestärkt Wut darüber, was man hier anscheinend aushalten muss, wenn man sich mit Mobilitätsthemen klar positioniert und die Leute mal zum Nachdenken anregen möchte und vielleicht auch mal eine steile These raushaut. Herrgott, so funktioniert unsere Gesellschaft halt. Man muss irgendwie auch ein bisschen Lautstärke vielleicht entwickeln und auch irgendwie mal was Spannendes formulieren. Aber wie kann das angehen, dass ein Mensch wie Katja dafür so angefeindet und niedergemacht wird? Das macht mich wirklich sprachlos, wütend, weil das oft ja auch Männer in unserem Alter sind, erfüllt mich das auch mit Scham, wo ich denke, wie kann das sein? Wie muss es in Menschen aussehen, dass man so auf andere generell losgeht und dann ja noch wegen eines eigentlich positiven Themas, da kommen die Fragen auf, die habe ich auch gestellt, so was ist denn der eigentliche Grund, um welches Gefühl geht es da eigentlich, weil ich glaube, man kann das nur mit Gefühlen erklären, dass jemand oder dass Leute so einen Hass, so eine negative Energie entwickeln und mich erschrickt das, muss ich ehrlich sagen. Und umso bewundernswerter, du hast ja auch schon gesagt, ist, dass Katja da durchgeht und das auf sich nimmt, was inakzeptabel ist. So, das ist ganz einfach inakzeptabel. Und da geht es um unseren gesellschaftlichen Umgang miteinander. Und mich erschrickt das, dass wir bei so einem Thema, was ja am Ende des Tages, klar, das ist für uns alle irgendwie, nimmt viel Zeit ein, aber herrje, es ist dann doch nur Mobilität. So, es gibt viel größere Themen in der Gesellschaft, finde ich. Und wenn man sich da schon so die Rübe einhackt, ey, meine Herren, das das ist eine Gesellschaft, in der ich leben müsste. Und da müssen wir dringend auch vielleicht als nächstes Thema nach der Mobilität oder parallel, muss da echt mal eine Debatte kommen zum Thema Umgangsform und Umgang mit anderen Meinungen. Aber das läuft im Moment gerade überhaupt nicht gut. Ja, und das macht mir Sorge, Angst, und das finde ich Mist. Und umso besser und umso wichtiger, dass wir Katja eingeladen haben und ihr hier im Rahmen unserer bescheidenen Möglichkeiten auch eine Plattform und eine Bühne geben.
Absolut. Also das ist tatsächlich beschämend, aber ich will es positiv abschließen, unseren Podcast.
Ja, weil, mach mal.
Danke, Katja, dass du dranbleibst und dass du einfach diese innere Haltung hast und diesen Widerständen trotzt, auch wenn sie richtig böse und hässlich teilweise sind. Du hast auf jeden Fall in uns Fürsprecher und vielleicht schaffen wir alle gemeinsam, die Welt da ein Stück weit zu verändern.
Es braucht so Leute wie Katja, da sind wir uns einig.
Absolut, absolut.
Wunderbar. Stefan.
Tobias, war schön mit dir. Und bis zum nächsten Mal. Also, schaltet wieder rein und denkt dran, gebt uns ein Feedback zur Sendung, abonniert unsere Kanäle.
Gern positiv bewerten mit Sternen, negativ bewerten per E-Mail. Das nehmen wir uns gern zu Herzen. Haut rein.
Absolut. Macht's gut.
Bis dann.
Bis bald.
Tschüss.
Ciao.
Du möchtest auch zur Mobilitätswende beitragen? Dann bist du bei Mobility Allstars genau richtig. Werde Teil unserer Community und besuche uns unter www.mobility-allstars.com. Dieser Podcast wurde produziert von wortlieferant.de.